Polyphon, der Podcast für politische Töne.
Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker oder auch neuere Entwicklungen. Darüber hinaus sprechen wir hier aber auch über Campaigning, Wahlkämpfe und den Hochschulbetrieb als solches. Mein Name ist Konstantin Wurtmann, ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Heute spreche ich mit Jules El-Khatib von der Linken. Herzlich willkommen bei Polyphon, Herr El-Khatib.
Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Herr El-Khatib, Sie sind Jahrgang 1991, studierter Soziologe, arbeiten im Bundestag für mehrere Abgeordnete der Linken und sind darüber hinaus auch stellvertretender Landessprecher der Linken in NRW, was ja eigentlich in anderen Parteien auch Landesvorsitzender heißt. Bei den Linken heißt es aber Landessprecher. Herr El-Khatib, jetzt ist erstmal meine grundsätzliche Frage: Wie sind Sie überhaupt zu den Linken gekommen? Und so erstmal zum Einstieg, können Sie vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie sich das eigentlich ergeben hat?
Ich war bei den Grünen früher, bis 2011. 2011 haben die Grünen aber mehrere Entscheidungen getroffen, die mir nicht gepasst haben. Das war zum einen die Zustimmung zu einer Regierung mit der CDU im Saarland. Zum anderen war es eine Ablehnung der Anerkennung Palästinas. Und es war die Entscheidung für längere Atomlaufzeiten, als es möglich gewesen wäre. Also der linke Flügel innerhalb der Grünen hatte damals die Abstimmung verloren und dann bin ich ausgetreten.
Okay, also darauf kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen, weil ich natürlich ein Stück weit auch über das Thema der Beziehung zwischen Linke und CDU reden möchte. Vielleicht gibt es da ja auch eventuell aktuellere Beispiele, über die wir reden könnten. Aber zuerst habe ich drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, die Sie gerne auch ein bisschen pointierter beantworten dürfen, weil die auch selber ein bisschen pointierter oder vielleicht auch ein bisschen böse sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. Nach dem, was Sie jetzt aber gerade gesagt haben, starte ich mal mit der, die ich ursprünglich als zweite Frage vorher gesehen hatte. Und fange nun an. Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot?
Rot-Rot-Grün.
Parlament oder Straße?
Straße.
Champagner oder Kaviar?
Champagner. Ich mag Sekt. Und Champagner schmeckt dann bestimmt auch.
Jetzt hatten Sie jetzt gerade schon so ein bisschen den Einstieg zum Thema Koalition gemacht und dass Sie ja auch selber den biografischen Schritt hin zur Linken gemacht haben, weil Sie nicht zufrieden damit waren, dass die Grünen angefangen haben, auf der Landesebene jetzt auch mit der CDU zu koalieren dann irgendwann. Jetzt haben wir mit 2020 ja eigentlich ein in vielerlei Hinsicht interessantes Jahr hinter uns gebracht. Nicht nur, wenn wir uns jetzt diese pandemische Ausnahmesituationen ansehen, sondern tatsächlich auch die Entwicklung in einem Bundesland wie Thüringen vor Augen führen. Und es gab ja in dieser Situation durchaus auch Stimmen, die forderten, dass man, bevor es zu dem Eklat kam, mit der sich ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, die gefordert haben, dass auch die CDU und die Linke vielleicht einen Schritt aufeinander zugehen sollten und erwägen sollten, eine Koalition auch einzugehen. Es gibt natürlich jetzt immer wieder viele Argumente, vor allen Dingen sehr von der CDU angebracht in diesem Kontext, weswegen man keine Regierung mit den Linken eingehen möchte. Ganz selten kommen aber tatsächlich auch Politikerinnen und Politiker der Linken dabei zu Wort. Was würden Sie denn jetzt ganz konkret dazu sagen? Koalieren mit der CDU, ist das für Sie eine Option?
Kann ich gar nichts dran gewinnen. Ich glaube, eine Koalition von Linken und CDU würde zwei Parteien zusammenbringen, die sehr, sehr unterschiedliche Positionen haben. Wenn es in einzelnen Sachfragen in irgendeinem Parlament mal zu einer gemeinsamen Abstimmung kommt, dann ist es sicherlich richtig. Aber eine Regierung mit der CDU, gerade in Fragen Migration, innere Sicherheit, aber auch Fragen von sozialer Gerechtigkeit, kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Und wie würden Sie jetzt im Nachgang die Situation auch vielleicht beurteilen? Also es gibt ja immer wieder die Situation, wo vor allen Dingen auch SpitzenpolitikerInnen der Liberalen dafür bei Talkshows oder auch bei Interviews gegrillt werden. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die Lösung gewesen, auch aus der Sicht der Linken, wie man in einer Situation damit umgeht, wenn es keine klaren Mehrheiten tatsächlich im Parlament gibt. Hätte man von Anfang an das Modell fahren müssen, worauf man sich am Ende jetzt dann doch geeinigt hat? Also im Wesentlichen, Rot-Rot-Grün hat eine Minderheitsregierung und wird toleriert von Partnern, mit denen sie eigentlich nicht zusammenarbeiten wollen. Oder was macht man in so einer Situation eigentlich? Also es ist ja jetzt kein einfacher Weg und es gibt ja jetzt auch keinen einfacheren Weg, um das mal so vielleicht auch pointiert zu sagen.
Ich finde die Idee, dass man Minderheitenregierung hat, finde ich insgesamt für die Demokratie eine spannende Idee. Das heißt, man muss um bestimmte Kompromisse ringen und auch neue Formen der Diskussion entwickeln. Das finde ich prinzipiell erstmal nicht schlecht. Dass die FDP auch bis heute teilweise noch behauptet, sie hätte nicht erahnen können, dass die AfD unter Höcke, also einem Faschisten, sie mitträgt, ist absolut nicht glaubwürdig. Also die AfD, auch Höcke, hat das in verschiedenen Interviews deutlich gemacht, dass wenn es im dritten Wahlgang einen Kandidaten von CDU oder FDP gibt, die AfD diesen natürlich mittragen wird, um Bodo Ramelow zu verhindern. Also entweder hat niemand in der FDP-Landtagsfraktion Nachrichten gelesen in den Tagen davor, was ich mir nicht vorstellen kann, oder man hat es bewusst in Kauf genommen. Und ich würde da sehr stark auf die zweite Option setzen. Die FDP und die CDU hätten in dieser Situation entweder für Neuwahlen plädieren müssen oder keinen Kandidaten ins Rennen schicken. Oder jemanden versuchen mit Grünen, SPD, Linke, wie auch immer, eine andere Form der Koalition zu schließen. Aber mit der AfD auch noch in Thüringen irgendwie sich bewusst tolerieren zu lassen, der Frust und die Enttäuschung, die der FDP da entgegengeschlagen sind, ist vollkommen berechtigt.
Okay, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick Richtung Westen richten, Sie sind ja jetzt Politiker der NRW-Linken, haben dort natürlich auch als stellvertretender Landessprecher eine etwas herausragendere politische Funktion. Wie beurteilen Sie denn jetzt ganz konkret die Lage hier vor Ort? Also es ist ja nicht so, dass NRW jetzt ein leichtes Plätzchen oder ein leichter Wahlkampfort für die Linke ist. Es gab ja auch durchaus Zeiten, in denen die Linke im NRW-Landtag vertreten war und dort mit anderen Parteien zeitweise auch eine rot-grüne Mehrheit oder eine Minderheitsregierung gestützt hat. Perspektivisch gesehen jetzt aber vielleicht nicht nur für NRW, sondern auch für den Bund. Wäre das jetzt so ein Modell, wo Sie sagen würden, die Linke könnte sich vorstellen, auch einen grünen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin oder auch einen roten Kanzler Scholz zu unterstützen, obwohl der ja eigentlich als Politiker auch die Agenda 2010 mit zu verantworten hat. Das frage ich vor dem Hintergrund, weil natürlich die Agenda 2010 ja mit einer der essentiellen Gründe ist, warum es die Linke in ihrer heutigen Form tatsächlich eigentlich gibt. Also die Fusion aus der PDS und der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit im Jahr 2007 wäre ja ohne die Agenda 2010 gar nicht möglich gewesen, hat sich doch die WASG eigentlich aus Protest erst gegen diese Agenda-Politik formiert. Aber jetzt vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, könnten Sie sich auf Bundesebene vorstellen, dass die Linke eine solche Minderheitstolerierung auf Bundesebene mitmacht oder eine Minderheitsregierung auf Bundesebene stützt?
Ich kann mir das vorstellen. Das hängt natürlich davon ab, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube an eine Regierung, also an der man beteiligt ist, auch mit eigenen Ministern und einem Koalitionsvertrag, ist es was anderes als bei einem Tolerierungsabkommen. Also die Erwartungshaltungen bei beiden sind natürlich unterschiedlich hoch und die Gebundenheit daran ist auch unterschiedlich stark. Ich halte Scholz nicht für eine Wahl, mit der die SPD gewinnen kann. Ich sehe da wenig drin, was die SPD nach vorne bringt. Ich glaube, es kommt keine Aufbruchsstimmung dabei rum. Aber die SPD muss da ihre Entscheidung selbst treffen. Wenn die SPD und Grüne nach der Bundestagswahl sagen, wir wollen, dass ihr uns toleriert und dafür führen wir einen Mindestlohn ein, also erhöhen den Mindestlohn auf ein Level, das armutsfest ist. Wir gehen in keine neuen Auslandseinsätze und ziehen unsere Soldaten ab. Ist die Linke natürlich auch bereit, das zu tolerieren und im Parlament dafür zu stimmen. Wie das allerdings unter Scholz oder bei den Grünen ist noch nicht entschieden, wer das dann machen wird, klappen soll, wage ich noch zu bezweifeln. Ich glaube aber, in einigen Punkten bewegt sich auch ein bisschen was, also gerade bei der Schuldenbremse. Und auch beim Mindestlohn gibt es ja zumindest bei der SPD-Bewegung.
Hm. Okay, und also zumindest auf NRW-Ebene deutet sich ja jetzt so langsam aber sicher an, wer zumindest auf SPD-Seite wahrscheinlich der Spitzenkandidat wird, sollte es jetzt, sage ich mal, ein Thomas Kutschaty werden. Wäre das jemand, mit dem man sich auf der Ebene von Nordrhein-Westfalen auch vorstellen könnte, vielleicht auch von Seiten der Linken gemeinsame Politik gestalten zu können? Oder ist das auch jemand, wo Sie jetzt sagen, nee, der ist eher schwierig für uns als linke Partei?
Also ich glaube, Thomas Kutschaty ist da ein wesentlich aus einer linken Perspektive doch wesentlich angenehmerer und politisch auch passenderer Gesprächspartner, als das Olaf Scholz ist. Also er steht ja in der SPD eher im linken Flügel, ist, kommt ja auch aus der gleichen Stadt wie ich, kenne ihn daher auch von verschiedenen Diskussionen und Veranstaltungen. Und natürlich vertreten wir nicht immer das Gleiche, aber es gibt da doch schon auch Gemeinsamkeiten, auch in der Kritik an der Landesregierung. Und wir werden Bedingungen aufstellen, unter denen wir uns eine Tolerierung vorstellen oder auch eine Regierung vorstellen können. Da muss man dann schauen. Für uns ist aber klar, dass es gerade auch die Jobs hier im Ruhrgebiet gerettet werden müssen. Da ist die SPD ja für, ganz anders als die aktuelle Landesregierung. Schwierig wird natürlich auch in NRW die Frage der Schuldenbremse. Also ne, die Haushaltsentwicklung im Kontext der jetzt anstehenden Krise schränken natürlich Spielräume ein. Wenn wir dann in NRW weiterhin die Schuldenbremse haben, macht das es nicht viel einfacher. Aber bei uns entscheidet auch der Parteitag darüber erstmal, was die Bedingungen sind. Und wenn es Gespräche geben sollte, muss natürlich die Mitgliedschaft darüber entscheiden. Ich glaube aber, mit Herrn Kutschaty ist es deutlich besser machbar als mit Olaf Scholz.
Was meinten Sie jetzt ganz konkret mit den Jobs im Ruhrgebiet, welche die Regierung jetzt nicht halten will? Also welche sind damit gemeint? Das wird mir irgendwie jetzt nicht ganz klar gerade.
Zum Beispiel bei ThyssenKrupp, sowohl wir als auch die SPD haben ja gefordert, dass der Staat sich daran beteiligt, beziehungsweise das Land. Wir haben da unterschiedliche Modelle. Also die Linke fordert ein Stiftungsmodell, wie das bei den Bergbaukonzernen im Saarland der Fall ist. Die SPD hat eher eine Form von Staatsbeteiligung, also an dem Unternehmen, was dann mehr in Richtung des VW-Modells gehen würde. Aber die Positionen sind da in der Frage zum Beispiel nicht unvereinbar. Also beide Parteien haben starkes Interesse daran, dass das Unternehmen gerettet wird, dass die Arbeitsplätze im Ruhrgebiet erhalten werden, damit auch viele Arbeitsplätze in den Zuliefererbetrieben. Und das sind schon mal wichtige Fragestellungen natürlich auch. Und die Frage, wie wir weiterer Deindustrialisierung entgegentreten, ist natürlich auch für uns, für beide Parteien hier sehr wichtig.
Das klingt jetzt aber so ein bisschen nach so einer etwas schon in die Richtung einer rot-roten Liebelei gehend, bei der ja die Grünen als Partei rausfallen würden. Aber ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht so ins Detail gehen an der Stelle, aber wir reden ja tatsächlich schon viel über inhaltliche Fragen. Und deswegen sind wir ja natürlich auch verabredet. Es geht natürlich auch so ein bisschen um die Fragen von Campaigning oder Wahlkämpfen vor allen Dingen. Und mich interessiert natürlich ein ganzer Strauß an Dingen. Und fangen wir jetzt einfach mal bei den grundlegendsten Sachen an. Das ist so die Frage, die ich mir eigentlich immer stellen, die ich auch allen stelle, mit denen ich dann über dieses Thema rede. Wenn Sie jetzt irgendwo hingehen, Sie wissen, okay, in diesem Bundesland, in dieser Stadt, da findet gerade ein Wahlkampf statt. Und Sie sehen aus der Ferne, man erkennt die Linke ja dann doch tendenziell eher an ihren sehr roten Plakaten, an den roten Faden. Könnte auch so ein bisschen vielleicht natürlich sozialdemokratisch sein, aber das ist natürlich so, in Nuancen kann man schon auseinanderhalten, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt. Aber wenn Sie jetzt zu einem Wahlkampfstand gehen von den Linken, was erwarten Sie dann inhaltlich dort vorzufinden? Also vielleicht 2, 3, 4 Themen nennen müssten, die für Sie zu einer linken Kampagne gehören, egal wann und wo. Welche würden Sie denn dann nennen?
Einerseits eindeutig die Frage von Löhnen. Also das kommt natürlich dann auf die Ebene an, wo man sich befindet. Auf Bundesebene ist es dann Mindestlohn. Auf Landesebene ist es die Frage von, unter welchen Bedingungen erlaubt das Land zum Beispiel die Vergabe an Aufträge Unternehmen, was natürlich jetzt dann auf Plakaten eher anders, also weniger komplex dargestellt wird. Eine weitere Frage, die uns eigentlich immer begegnet, ist die Frage von Alter oder Kindesarmut. Auf Bundesebene stark natürlich auch immer die Frage von Frieden. Das ist bei einer Kommunalwahl, sage ich mal, weniger der Fall. Für uns ganz klar ist auch die Frage, ist auch die Haltung zu Flüchtlingen, dass wir eine humane Flüchtlingspolitik wollen, dass wir wollen, dass Menschen nicht im Mittelmeer leiden müssen. Das kommt eigentlich in jedem Wahlkampf vor, dann natürlich mit einer unterschiedlichen Ausrichtung, was die Forderung ist. Und ein ökosozialer Wandel. Also, dass Ökologie und Soziales nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Okay. Also, wir sprechen ja also vor allen Dingen hier tatsächlich dann über redistributive Maßnahmen. Also, Finanz- und Wirtschaftspolitik ein Stück weit, globales Frieden und Flucht, aber auch so ein bisschen das Thema ökosozialer Wandel. Wie sieht jetzt dieser ökosoziale Wandel denn genau aus? Also jetzt bei Ihnen als Person reden wir ja auch ganz speziell über einen Ruhrpott-Politiker. Was erzählen Sie denn Leuten denn vor? Ich hatte vor ein paar Wochen mit der SPD-NRW-Generalsekretärin Nadja Lüders ein Gespräch in diesem Podcast und da haben wir tatsächlich auch so ein bisschen über die Situation gesprochen, dass in Ruhrgebietsstädten vor allen Dingen zum Beispiel im Essener Norden ja auch die Situation so ist, dass sich dort Rechtspopulisten und Rechtsextreme immer breiter auch aufstellen und ein Stück weit auch versuchen, im klassischen Wählermilieu von Linken und Sozialdemokraten zu wildern, nämlich ganz spezifisch ArbeiterInnen auch anzusprechen. Und die Frage, die ich mir da dabei stelle, wie kann man die denn tatsächlich bei diesem Thema ökosozialer Wandel auch wirklich mitnehmen?
Ich glaube, wir haben häufig das Verständnis, dass die ökologischen Fragen die Menschen nicht interessieren in den, sag ich mal, sozial schlechter gestellten Stadtteilen. Ich wohne selber in so einem Stadtteil im Essener Norden. Und die Frage, die entscheidende Frage ist, wie packt man solche Themen an? Also wenn man hier thematisiert, dass die Leute nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren müssten, weil morgens ausreichend Busverbindungen da sind, dann ist es ein ökologisches und ein soziales Thema. Wenn wir thematisieren, dass die Stadt stärker auf erneuerbare Energien oder die städtischen oder regionalen Energieunternehmen stärker auf erneuerbare Energien setzen und das aber verbinden mit der Forderung, dass die Energiepreise nicht steigen dürfen, dann kann man die Menschen dafür begeistern. Die Forderung einzig und allein in der Situation, wo man zum Beispiel den Nahverkehr nicht aufbaut, Benzinpreise zu erhöhen, sorgt natürlich für Unverständnis, gerade bei den Menschen, die wenig Geld haben. Und das ist nachvollziehbar. Deswegen muss man auch eine Alternative bieten. Also wer die Kosten fürs Benzin, um es mal ganz plakativ zu machen, erhöht und gleichzeitig aber nicht irgendwie sowohl die Anzahl der Busverbindungen ausbaut, wie auch die Preise und die Fahrtmöglichkeiten für alle zugänglich macht, der sorgt natürlich für eine Unzufriedenheit mit der Umweltpolitik.
Okay, aber das sind ja auch eigentlich Themen, also die AfD hat ja zumindest bei ihrer Europawahlkampagne die Themen auch ähnlich besetzt, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, wer gewinnt denn das Spiel oder wer gewinnt den Kampf um diese Wählerinnen und Wähler und warum eigentlich? Also warum sollte eine Wählerin, warum sollte ein Wähler, wenn man sich jetzt ganz konkret über das Thema Ökologie Gedanken macht und Soziales, warum sollte man den Linken dann die Stimme geben? Also warum sind nicht die Grünen der bessere Ansprechpartner dafür? Also was ist der Unterschied in dem Wahlkampf? Und es gibt ja durchaus hinreichende Gründe, warum linksorientierte Wählerinnen und Wähler den Linken ihre Stimme geben. Aber warum glauben Sie, warum sollten Menschen jetzt sie wählen? Also abgesehen davon natürlich, dass sie jetzt irgendwie für eine linke Politik einstehen, aber was ist der entscheidende Grund, warum linksorientierte Wähler und Wählerinnen der Linke ihre Stimme geben sollten, mal um ein bisschen Konfrontation auch nach links zu machen?
Also mit der AfD, ich war im Europawahlkampf, habe ich ungefähr 40 bis 45 Podiumsdiskussionen gemacht, an denen auch bei allen die AfD dabei war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal eine gab, wo sie nicht dabei war. Die Forderung zum Beispiel nach Ausbau des Nahverkehrs oder günstigeren Preisen wurde von denen nie erhoben. Stattdessen hat man sich vor allem darauf konzentriert, also gerade ihr Spitzenkandidat in NRW, Guido Reil, hat sich vor allem darauf konzentriert, Greta Thunberg zu beschimpfen. Das ist erwartbar schlecht angekommen an Schulen. Aber auch ansonsten hat er vor allem geglänzt mit fehlender Expertise, sag ich mal. Bei den Grünen ist das Problem gar nicht, was sie durchsetzen, was sie fordern, sondern was sie durchsetzen. Wir haben in Essen jetzt eine schwarz-grüne Stadtregierung und es gibt keine Verbesserung beim Nahverkehr. Es gibt keine Verbesserung, was die sozialen was die Anbindung in den sozial schwächer gestellten Stadtteilen ist. Es gibt keinen Ausbau von umweltfreundlichen Verkehrsmöglichkeiten. Also es wird nicht darüber diskutiert, wie wir zum Beispiel mehr Fahrräder bekommen, welche Möglichkeiten es für Carsharing gibt. Es kommt alles nur sehr, sehr schleppend. Und es ist halt, die Grünen müssen dazu getrieben werden von einer starken Linken. Dass es anders laufen kann, sehen wir in Berlin. Also dass da der öffentliche Nahverkehr gestärkt wird, liegt an der Linken, die durchgesetzt hat, dass Kinder und Jugendliche umsonst fahren können, die jetzt darüber diskutiert, wie das mit Rentnerinnen und Rentnern der Fall ist. Wenn die Grünen aber mit der CDU regieren, geschieht das alles leider nicht.
Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, und das ist ja eigentlich so die klassische Frage, die man, glaube ich, jeder Politikerin und jedem Politiker stellt oder vielleicht auch stellen muss, was macht die Linke denn jetzt für Sie ganz persönlich aus? Also wenn Sie das vielleicht mit einem Satz oder zwei Sätzen runterbrechen könnten, wofür steht die Linke heute? Was ist Ihre Antwort darauf?
Für soziale Gerechtigkeit für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Sexualität.
Und das Gefühl, also ich sag mal so, ich beobachte diese Wahlkampfstände ja auch. Und wenn ich jetzt einen linken Plakatstand sehe, sehe ich ja erstmal sehr viel Rot. Das ist natürlich auch sehr auffällig und Rot ist ja eigentlich auch so eine Art Warnfarbe, würde ich vielleicht schon sagen. Und dann setzt die Linke bei ihren Plakaten aber thematisch, ja vielleicht nicht mal thematisch, inhaltlich, farblich eher von der Gestaltung. Ich meine, ihre Plakate sind ja auch sehr textlastig und sie sind halt auch sehr rot, aber warum? Also ist das so, will man die Leute wirklich so ein bisschen auf die emotionale Palme bringen, weil Rot empfinden ja viele, muss man sozusagen auch ein Stück weit als Farbe der Aggressivität vielleicht oder vielleicht auch als der Farbe der Liebe, rote Rosen, ist natürlich klar, aber warum macht man das so? Ich habe jetzt zum Beispiel den Duisburger Kommunalwahlkampf der Linken noch ein bisschen vor Augen und den ich beobachtet hatte und die sind ja komplett von diesem klassischen Corporate Design auch abgewichen und soweit ich mich erinnern kann, war das doch auch sogar so, dass Menschen, die der Linken vor Ort nahestehen oder vielleicht auch Mitglied sind, diese Plakate gestaltet haben, selber gestaltet haben, sehr, sehr bewusst von diesem Corporate Design abgewichen sind. Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Oder warum hält man vielleicht an diesem Warnrot fest? Und warum auch so viel Text? Also gibt es einen Grund dafür, dass alle anderen Parteien vielleicht auch versuchen, immer mit vielen Bildern zu arbeiten? Und das vielleicht gar nicht so unbedingt auch an der Tradition der Linken als Partei liegt, dass sie das macht? Oder können Sie das irgendwie erklären, warum das so ist? Oder gibt es da eigentlich so gar nicht den einen hinreichenden Grund für?
Rot ist halt die Farbe der Arbeiterinnenbewegung. Im Ruhrgebiet ist natürlich auch stark verbunden mit der Sozialdemokratie, also der Partei, von der wir uns, oder sich ein großer Teil der Mitglieder, die bei der Gründung dabei waren, abgespalten haben. Also man hat die Farbe auch intuitiv, ist das die Farbe, zu der man steht sozusagen. Ich gehöre beim besten Willen nicht zu den Anhängern dessen in der Partei, dass wir immer rote Plakate haben. Ich fand die beiden besten Wahlkampagnen, die wir in NRW bei der Kommunalwahl hatten, waren diejenigen, die am wenigsten darauf gesetzt haben. Das liegt nicht irgendwie an der Farbe Rot, sondern dass sie tatsächlich mehr auf Bilder als auf viel Text gesetzt haben. Also das waren Aachen und Duisburg. Die haben das sehr, also Aachen hat das schlichter gehabt als Duisburg, aber beide haben auf Bilder gesetzt, die etwas ausdrücken, Vielfältigkeit, Gerechtigkeit und haben das über die bildliche Darstellung probiert, statt über viel Text. Ich finde das deutlich angenehmer. In der Partei ist es aber tatsächlich umstritten, weil es auch viele Menschen gibt, die der Meinung sind, wir müssten rote Plakate mit weißer Schrift immer hochhalten.
Okay, aber warum?
Tradition.
Ja? Ist es so?
Ja, weil wir werden in der Öffentlichkeit mit diesen Farben verbunden. Also wir befragen ja auch Wählerinnen und Wähler, mit welcher Farbe verbinden sie die Linke, dann kommt Rot. Rot, Weiß. Ich finde, dass man da auch tatsächlich trotzdem mal einen Wandel probieren kann, weil es hat natürlich Gründe, dass fast alle anderen Parteien auf Bilder umsteigen. Also man kann ja die Hintergrundfarbe immer noch in einem bestimmten Farbschemata halten, aber es hat natürlich eine innere Logik, dass die Grünen zum Beispiel Grün als Hintergrundfarbe benutzen, aber viel mehr Bilder, weil es die Leute eher anspricht.
Aber, Okay, aber wir sprechen natürlich hier schon, also ich meine ja inhaltlich sowieso auch in vielen Punkten, aber wir sprechen natürlich auch von der Gestaltung her. Das ist ja ein Stück weit auch Tradition der PDS, die dann eher auch auf die Gestaltung der heutigen Plakate auch durchscheint. Weil gerade dieses Weiß und Rot, das war ja auch so ein klassisches Motiv der PDS. Und tatsächlich über lange Zeit hinweg, also ich habe die Plakate jetzt gerade auch mal so ein bisschen hier vorliegen und schaue mir das jetzt gerade so an, sehe so Parallelen. Ich meine, die Linke als Partei gibt es ja erst seit 2007, aber hat sich da einfach der alte Teil der PDS durchgesetzt oder gibt es da vielleicht auch gar nicht den großen, ja, gestalterischen Reformwillen auch vielleicht an dieser Stelle?
Ich würde schon sagen, man hat das mitgenommen aus der PDS, aber auch aus der SPD tatsächlich. Also dieses Rot als Hintergrundfarbe hat die SPD auch immer sehr stark gehabt. Nicht mit dem Weiß unbedingt verbunden, aber dieses Rot als Hintergrundfarbe ist auch bei der SPD. Und ich glaube tatsächlich, für manche ist das tatsächlich auch eine innere Verbindung, die sie dazu haben. Und wir müssen daran festhalten. Ich halte das nicht für zielführend.
Okay, und Herr El-Khatib, wenn Sie jetzt eine Kampagne gestalten könnten, also Sie dürfen jetzt ein Plakat gestalten. Welches Thema, welche Gestaltung, wie setzen Sie es um, wie machen Sie es?
Mein Schwerpunkt in der Landespartei ist ja die Migrations- und Asylpolitik. Ich würde von die Hintergrundfarbe wäre mir relativ egal. Ich würde da auf ein Bild setzen, dass, also wenn wir es jetzt am Beispiel einer Kommunalwahl oder einer Landtagswahl nehmen, die Vielfalt dieses Landes zeigt, also Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, unterschiedlichen Geschlechts, mit der deutlichen Forderung einer offenen Gesellschaft für alle. Also für Geflüchtete, für Menschen mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund. Also relativ wenige Worte, zum Beispiel für eine offene Gesellschaft oder für eine tolerante Gesellschaft oder vielfältige Gesellschaft.
Okay, und wenn ich mir jetzt so ansehe, wer auch eigentlich für die Linke Politik macht, dann fällt mir ja auf, dass die Linke an sich auch tatsächlich sehr heterogen ist. Also nicht nur bei der Frage, wie divers man sich in den Fraktionen ausstellt. Also die Fraktionen, man kann es ja schon so sagen, sind ja schon sehr bunt, sehr vielfältig. Da stelle ich mir erstmal die Frage, beziehungsweise die Frage wäre, wie kommt das? Weil es gibt viele Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, auf ihre eigene Art und Weise bunt zu sein. Aber manchmal müssen Parteien für sich ja erst noch beschließen, dass sie jetzt noch bunter werden wollen, obwohl sie schon lange auch für sich in Anspruch nehmen, eine sehr bunte und vielfältige Partei zu sein. Und manche sind halt bunter oder bunt, ohne dass sie das unbedingt nochmal betonen müssen. Vielleicht verstehen Sie ja so ein bisschen die Anspielung. Mhm.
Genau, wir haben keinen Beschluss, dass wir interne Quoten oder Ähnliches brauchen und sind trotzdem die Partei mit dem höchsten Migrantinnenanteil. Das liegt zum einen dadurch oder daran, dass wir sehr stark auch von Anfang an natürlich eine antirassistische Komponente drin hatten. Zum anderen aber auch die Frage sozialer Gerechtigkeit. Also wenn wir uns anschauen, wer in Deutschland am stärksten von Armut betroffen ist, von Ausgrenzung, sind es häufig ja auch Migrantinnen und Migranten, gerade im Westen, die sich von unserer Politik angesprochen fühlen. Gleichzeitig haben wir auch da wieder, vor allem im Westen, eine sehr junge Wählerinnenschaft. Da ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund natürlich noch mal höher als in der Gesamtbevölkerung. Also es kommen verschiedene demografische Gründe, wie auch positionelle Gründe da zusammen, die dafür sorgen, dass die Partei ja sehr vielfältig ist.
Jetzt hatte ich Sie eben, als ich gefragt habe bei den Themen, wir hatten ja über Armut, Löhne, Frieden, Flüchtlinge oder Flucht und ökosozialer Wandel und Strukturwandel auch so ein bisschen gesprochen. Und jetzt kommen Sie mit dem Thema Rassismus nochmal. Das ist ja eigentlich auch eines der zentralen Themen, der auch die Identität der Linken ausmacht. Ich frage mich jetzt, also ich stelle mir jetzt quasi die Frage, haben Sie das deswegen eben nicht genannt? Weil man kann ja überlegen, konnotiere ich ein Thema sehr positiv und sage halt, die Gesellschaft, die Migrantinnen und Migranten aufnimmt, gewinnt dadurch, oder ich mache so ein Framing, wo ich davor warne, was passiert, wenn Menschen nicht oder wenn Menschen sich gegen diese anderen Menschen stellen. Also ist das Thema Rassismus, was natürlich so ein bisschen mit den Themenbereichen Flucht und Migration zusammenfällt, und da hat die Linke ja eine sehr klare Position auch. Aber es ist auch eine Frage vielleicht des Wahlkampfs der Linken, des strategischen, ja, Wandels oder der strategischen Aufstellung, dass man vor warnenden Tönen vielleicht so ein bisschen abweicht und dann ein Stück weit mehr in die Richtung geht, dass man einen positiven Gesellschaftsentwurf gegenüberstellt? Oder gibt es da so eine Balance? Also gibt es sowas, dass man sich die Überlegung vielleicht auch macht, naja, es gibt Themen, da müssen wir warnen, es gibt Themen, die müssen wir positiv, konzeptionell irgendwie darlegen, was wir in Zukunft eigentlich für eine Gesellschaft haben wollen, was für eine Gesellschaft wir leben möchten. Oder das ist jetzt gerade eher nur meinem eigenen Kopf entsprungen. Das ist irgendwie etwas, was man tatsächlich vielleicht überlegt, dass man sagt, wir wollen irgendwie eine positive Message formulieren und so machen wir das jetzt.
Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Ansätze in unserer Partei. Also wir können immer Gefahren und Risiken zeichnen, also Altersarmut, Kinderarmut, das Ertrinken von Menschen. Oder wir zeichnen auch einen Gegenentwurf einer progressiven Gesellschaft. Beides ist möglich. Das lässt sich auch in Teilen miteinander verbinden, je nach Thema. Ich glaube aber gerade heutzutage ist es, also im Kontext von Migration, wichtig, dass man deutlich macht, wir lassen niemanden zurück und die Gesellschaft ist einfach so vielfältig und das wird sich auch nie wieder ändern lassen. Und das, dafür streiten wir, dass diese Vielfältigkeit anerkannt wird. Und ich glaube tatsächlich, gerade auf der kommunalen Ebene ist es wichtig, dass man diese Vielfältigkeit auch repräsentiert. Also auf der Bundesebene hat man eine andere Thematik. Da ist die Frage von Aufnahme als konkretes oder dem Ertrinken im Mittelmeer natürlich viel direkter gestellt als bei der Kommunalwahl in Essen.
Okay, jetzt reden wir ja die ganze Zeit darüber, die Linke ist vielfältig und wir haben auch über Menschen geredet. Und wir reden über Positionen und fragen auch Tradition und Historie. Und ich würde mal sagen, eine der größten Blackboxen ist natürlich die Frage, welche Strömungen hat die Linke jetzt eigentlich? Gibt es so ein paar Strömungen, die Sie überhaupt vielleicht auch mal nennen könnten und auch vielleicht sagen könnten, wofür die vielleicht auch inhaltlich stehen? Weil ich glaube, also bei den Grünen diskutieren wir über die Frage, es gibt die Regierungslinken, es gibt die eher realpolitisch orientierten. Die Liberalen leugnen mehr oder minder, dass sie sowas wie Strömungen in ihrer Partei haben oder lehnen zumindest Flügel im Sinne eines Bindestrich-Liberalismus ab. Wir haben bei der CDU Strömung, wir haben bei der AfD das Etikett einer vermeintlichen Strömungspartei, wobei da ja eigentlich eher inzwischen alle mehr oder minder eigentlich nur noch durch den Flügel dominiert eigentlich auftreten und Parteiflügel in dem Sinne gar nicht mehr existieren, weil es nur noch diesen Flügel gibt. Wir haben bei den Sozialdemokraten Flügel, zwei bis drei mehr oder weniger exponierte tatsächlich. Aber wie sieht das bei den Linken aus? Hat die Linke Flügel oder hat sie wichtige Parteiströmung oder wie sieht das bei Ihnen ganz konkret aus?
Ja, ich finde es auch, also ich finde es auch richtig, dass es Strömungen und Flügel gibt, weil die Folge dessen, wenn man sagt, wir haben das offiziell nicht, ist, dass es zu Zimmergesprächen und Klüngeleien kommt, die nicht transparent sind. Wenn sich Leute aber anhand von, also offiziell auch organisieren können, anhand inhaltlicher Gemeinsamkeiten, finde ich das nachvollziehbar und ist auch deutlich transparenter. Von daher finde ich den Umgang da auch, den andere Parteien da auch haben, sinnvoll, dass man da verschiedene Strömungen zulässt. Wir haben in der Linken, gibt es relativ viele davon, also es ist nicht wie in der SPD, wir haben drei klar ausdefinierte Strömungen. So, wenn wir das jetzt mal politikwissenschaftlich betrachten, würde ich mal von der Strömung beginnen, die am weitesten oder am nächsten an der Position sozusagen Rot-Rot-Grün dran ist. Das ist das Forum Demokratischer Sozialismus. Das sind diejenigen, die vor allem in den Ostlandesverbänden über einen sehr großen Einfluss verfügen, auch stark für einen Eintritt in die Regierung streiten und den Fokus sehr stark auf die Parlamente legen. Dann haben wir die Emanzipatorische Linke. Das ist eine der Strömungen, die gab es nicht schon in der PDS oder hatte auch keine Vorläufer in der PDS oder in der WASG. Ich zähle das jetzt auf von Nähe, sage ich mal, zu Sozialdemokratie und Grünen weiter weggehend. Die Emanzipatorische Linke hat vor allem Fragen von Gesellschaftsentwürfen, Verteidigung von Freiheitsrechten und Ähnlichem auf dem Schirm, setzt aber auch auf eine Regierungsorientierung. Dann gibt es die Sozialistische Linke. Das ist die Strömung der linken Gewerkschafter, vor allem die WASG-Strömung eigentlich, vor allem im Süden Deutschlands und in Hessen, aber auch in NRW und den anderen Westbundesländern relativ groß. Die befindet sich sozusagen in der linken Mitte der Partei, ist offen für Regierung, aber mit sehr, sehr klarer Fokussierung auf die auch von mir beschriebenen Haltelinien. Abgespalten davon oder aus einer Spaltung innerhalb der sozialistischen Linken entstanden ist die Bewegungslinke an der Frage des Umgangs mit der mit Sarah Wagenknecht und offenen Grenzen. Die Bewegungslinke hat auch einen Fokus auf Gewerkschaften, betont aber sehr klar die Haltung zu offenen Grenzen, zu einem klar antifaschistischen, antirassistischen Profil stärker, als es bei der sozialistischen Linken der Fall ist und steht Regierung kritisch gegenüber. Dann gibt es die antikapitalistische Linke, die Regierung eigentlich relativ offen ablehnt und maximal sozusagen für Tolerierung ist. Und dann gibt es die in den Medien viel diskutierte, in meiner Parteipraxis, ich will den Genossinnen und Genossen da jetzt nichts absprechen, aber relativ wenig vorkommende kommunistische Plattform, die, sage ich mal, einen starken Bezug auf Staatssozialismus und Ähnliches hat. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die kommunistische Plattform gibt es in NRW und das ist auch immer nett, mit den Genossinnen und Genossen zu sprechen, aber ich habe schon das Gefühl, der Einfluss wird in den Medien doch häufig überschätzt.
Das heißt aber, also wie läuft das dann ab? Also wenn ich sage mal so einen Landesvorstand mir jetzt an, Sie sind ja jetzt stellvertretende Landessprecher, sind dann quasi jede einzelne Bewegungsgruppe ein Vertreter und eine Vertreterin in dieses Gremium, die dann für Sie sprechen sollen? Oder gibt es da auch so gewisse Dominanzen? Also Sie haben ja jetzt eben schon gesagt, wir haben dann zum Beispiel das Forum Demokratischer Sozialismus, das ist eher in Ostdeutschland stärker ausgeprägt. Also ich frage es einfach mal ganz direkt, auf wessen Ticket sitzen Sie denn jetzt im Landesvorstand? Also gibt es das überhaupt oder darf man das fragen? Oder ist das eher so etwas, was man vielleicht nicht öffentlich ansprechen sollte? Oder wie kommt das?
Die Strömungen entsenden niemanden, die unterstützen bestimmte Kandidaturen oder tun es nicht. Also sie geben bekannt, wen sie unterstützen, teilweise. Das tun aber auch nicht alle. In NRW gibt es weder das Forum Demokratischer Sozialismus noch die Emanzipatorische Linke. Also beide Strömungen haben hier einzelne Mitglieder, aber sind keine, existieren nicht als organisierte Zusammenschlüsse. So, und auf Parteitagen versuchen natürlich verschiedene Strömungen auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten durchzusetzen. Es gibt aber auch viele Kandidatinnen oder viele Mitglieder des Landesvorstands, die in gar keiner dieser Strömungen sind und vielleicht nur eine gewisse Nähe zu einzelnen der Strömungen haben. Also es wird nicht vorher ausgehandelt zwischen den Strömungen, wir schicken 10, ihr schickt 5 und dann haben wir es, sondern man unterstützt bestimmte Kandidaturen und die kommen entweder durch oder kommen auch nicht durch. Das hat auch viel mit dem zu tun, was man an Arbeit geleistet hat, aber auch natürlich mit irgendwie bestimmten, wenn der gesamte geschäftsführende Landesvorstand, sage ich mal, nur aus einer Region käme, wäre das, oder das wäre kaum vorstellbar, dass auch gewisse Regionen sich abbilden. Und es hat natürlich auch mit Rhetorik und Ähnlichem zu tun. Also es kommen verschiedene Komponenten zusammen. Im Landesvorstand selbst haben wir Mitglieder aus 3 Strömungen. Ich würde aber fast sagen, die Mehrheit ist in keiner. Ich bin mir aber auch nicht sicher.
Ich hätte zum Abschluss eine fast provokativere Frage als linken Politiker. Wie zitierfähig ist man denn, wenn es um das Kapital von Marx geht? Also nochmal vielleicht so zum Abschluss die etwas lockere Frage. Bezieht man daraus eigentlich heute noch wirklich so viel Identität oder ist das eigentlich eher so ein bisschen Tradition und vielleicht auch eher ein Stück weit Folklore, die da übrig geblieben ist?
Ich habe tatsächlich die ersten beiden Bände gelesen. Auf den dritten, muss ich gestehen, hatte ich dann echt keinen Nerv mehr. Also ich finde es, also es gibt häufig Lesekreise, in lokalen Parteigliederungen, die sich damit auseinandersetzen oder von der uns nahestehenden Stiftung, also der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und die grundlegende Analyse, also das Verhältnis von Kapital und Arbeit, wird in der Linken auch geteilt. Aber weder müssen wir das Kapital auswendig kennen, noch ist es verpflichtend, dass man das jemals gelesen haben muss. Es ist natürlich ratsam, wenn man sich als Marxist bezeichnet, was auch nicht alle in der Partei tun, dass man dann zumindest Grundkenntnisse dessen hat, worauf sich Marx bezogen hat. Aber für viele Themenbereiche ist es natürlich eine Komponente, die wir einbeziehen, gerade in irgendwie Fragen von Sozialpolitik und Wirtschaft, aber es gibt da verschiedene Einflüsse, die da auch mit reinspielen und die Gesellschaft wie auch sozialistische Debatten haben sich auch weiterentwickelt.
Aber dann sind Sie ja auf Ihre eigene Art und Weise als Partei ja doch ein Stück weit konservativer, als es zunächst den Eindruck macht, oder? Wir haben ja jetzt echt viel über Tradition geredet, viel über Historie, viel über das, wo die Wurzeln liegen und wohin die zurückgehen. Das wirkt ja dann doch konservativer auf den zweiten Blick, als es auf den ersten Blick vielleicht den Anschein gemacht hätte. Aber das kann auch natürlich nur eine Unterstellung sein.
Ich würde sagen, alle Parteien haben in sich eine gewisse, also was ihre eigenen Strukturen angeht, einen gewissen Konservatismus. Wirkt nur bei, sage ich mal, Linken und Grünen widersprüchlicher. Aber weil es natürlich auch man gewisse Tradition und Kultur in der Partei aufbaut. Dass das auch immer mal wieder aufgerüttelt werden muss, finde ich richtig. Habe ja auch gesagt, dass ich da eher zu denjenigen gehöre, die da sehr offen sind. Aber ich würde schon sagen, dass gewisse, gerade also zum Beispiel, was die Farbgebung angeht, auch ja, konservative Elemente gibt in der Partei, die oder konservative Ideen, dass wir das weitermachen müssen, was wir schon immer gemacht haben. Das ist nicht gesellschaftspolitisch konservativ, aber konservativ im Umgang mit der eigenen Partei und ihrer Geschichte.
Ein schöneres Abschlusswort hätte es gar nicht geben können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr El-Khatib.
Danke Ihnen.
Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß, wie ich hatte. Und ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.